Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. Drum sei auch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Ja, ein guter Freund, das ist wirklich ein ganz wertvoller Schatz, etwas ganz Besonderes. Und ich persönlich bin total begeistert davon, dass Gott uns wirklich Menschen an die Seite stellt, mit denen wir gemeinsam unterwegs sein können, und dass er uns begabt, dass wir in der Lage sind, gute Freundschaften zu schließen und diese auch zu pflegen. Stellt euch mal vor, wir müssten allein durchs Leben gehen. Das wäre schon eine ziemlich traurige Angelegenheit, oder? Aber eben Leute zu haben, mit denen man eben gemeinsam unterwegs sein kann. Und ich finde, den Wert von Freundschaft kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und jetzt kommt der Clou. Weil Gott lässt nicht nur Menschen unsere Wege kreuzen, mit denen wir Freundschaft leben können, sondern er selbst will auch unser Freund sein. Er selbst bietet uns seine Freundschaft an. Und das haben wir ja eben auch in der Textlesung gehört. Da sagt Jesus eben zu seinen Jüngern: Ich nenne euch nicht meine Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. Und ich habe gedacht, also ihr wisst ja, ich bin ein Fan davon, wenn ich in der Bibel was lese, da auch mal genauer hinzugucken. Und ja, was heißt das eigentlich? Weil ich denke so, ja okay, Jesus sagt, ich nenne euch nicht meine Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich nenne euch meine Freunde, Amen, alles klar. Aber was heißt das? Also das ist eine super gewaltige Aussage und die möchte ich mir heute mit euch gemeinsam angucken. Also Gott bietet uns, da bin ich schon drüber, ne? Gott bietet uns seine Freundschaft an. Und das wird schon im Alten Testament deutlich und auch das finde ich sehr faszinierend, weil im Alten Testament war es ja so, dass diese Entfernung von Gott irgendwie noch ziemlich groß war, also nach dieser Sache im Garten Eden. Ne? Vorher waren Adam und Eva ja ganz eng mit Gott verbunden. Danach wurde der Riss größer. Und auch damals hat Gott sich schon Menschen gezeigt und wollte mit Menschen in Verbindung sein. Aber das ging dann oft über Priester und so. Also da war der Abstand noch größer. Und trotzdem wird schon im Alten Testament erzählt, dass Gott mit Menschen Freundschaft gelebt hat und dass er Menschen auch als seine Freunde bezeichnet hat. Zum Beispiel ist er einmal mit Abraham unterwegs nach Sodom und dann wird dort erzählt, 1. Mose 18, dass Gott dann bei sich so zu sich selbst sagt, ja, aber sollte ich Abraham jetzt wirklich vorenthalten, was ich vorhabe, und dann weiter ihn in seine Pläne ein. Und mit Mose zum Beispiel heißt es, dass Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und auch mit David, der ja dann später König wurde, verband Gott so eine besondere Herzensbeziehung. Und er selbst bezeichnet David als Mann nach seinem Herzen. Ja, und im Neuen Testament jetzt bietet Gott uns eben in Jesus Christus seine Freundschaft an, und zwar nicht Einzelnen, sondern wirklich allen seinen Nachfolgern. Und er sagt zu allen, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. Du darfst ein Freund, eine Freundin Gottes sein. Ich weiß nicht, wie klingt das für dich? Tanja, ja, die kenne ich, mit der war ich gestern einen Kaffee trinken, ist eine gute Freundin von mir. Ne? Ja, der Peter, ja klar, mit dem habe ich eben noch gesprochen, ist ein Freund von mir. Ja? Wie geht es dir bei so einem Gedanken, dass Gott dich so sieht? Sagst du, ja, das ist super? Oder denkst du, ja, so ein bisschen komisch hört sich das schon an, kommt mir vielleicht sogar so ein bisschen vermessen vor oder so? Also Gott ist ja viel größer als wir, ne? Also das ist ja schon mal keine Frage. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht tun wir uns deshalb so mit dieser Tatsache, wenn Gott sich uns als Vater vorstellt, so ein bisschen leichter. Es sei denn, wir haben furchterregende Erfahrungen mit unserem eigenen Vater gemacht, dann ist das auch wieder ein schweres Bild. Aber so an sich dieses Eltern-Kind-Gefälle kommt uns vielleicht in Bezug auf Gott irgendwie realistischer vor, als wenn Gott so sagt, Freund, so auf einer Augenhöhe. Und ich dachte so, naja, eigentlich ist das ja so wie mit älter werdenden Kindern. Also unsere Söhne, die sind jetzt, habe mich gestern nochmal bei Heiko erkundigt, die sind jetzt 24 und 27, habe ich gemacht. Ja, das ändert sich immer und ich bin ja auch kein Zahlenmensch. Ne? Egal, also die sind jetzt 24 und 27, ja? Und dieses Eltern-Kind-Gefälle, das hat sich im Laufe unserer Beziehung deutlich verändert. Also am Anfang waren sie Babys und sie waren auf unsere Fürsorge rund um die Uhr angewiesen. Und wir haben uns gekümmert und sie wussten, dass alles, was getan werden muss, das müssen wir als Eltern tun. Und wir haben die volle Verantwortung für sie übernommen, haben viel zurückgesteckt, damit es den Babys gut ging und so. Ihr kennt das, ne? So, dann wurden aus den Babys Kleinkinder. Und dann wurde ihr Radius schon größer. Und manchmal hatte man den Eindruck, oh, mit jedem Tag weitet sich da so ihr Gebiet. Sie haben neue Entdeckungen gemacht und sie haben auch so ein bisschen diese Entdeckung gemacht, so, oha, es gibt ja auch andere Menschen und manchmal wollen die was ganz anderes als ich. Ja, was machen wir denn da? So, ne? Also da haben sie immer neue Erfahrungen gemacht und wenn wir jetzt zusammenkommen, dann ist das nochmal anders, weil dieses Eltern-Kind-Gefälle, das hat sich jetzt ausgeglichen. So, und jetzt begegnen wir uns freundschaftlich auf Augenhöhe. Ja? Und wenn wir dann zusammensitzen, erzählt mir einer von unseren Söhnen was, dann erzählt mir einer von uns was und plötzlich fragen die nach, Mama, was macht eigentlich deine Predigtvorbereitung? Oh, so, ne? Und das ist eine ganz andere Art, in der wir uns begegnen. Und trotzdem sind es immer noch unsere Kinder. Und manchmal merkt man das ganz deutlich, wenn die irgendwas haben oder wenn die irgendwie so unsicher sind und Hilfe brauchen, dann kommt plötzlich ein Anruf. Mama? Papa? Ne? So. Und ich dachte, ja, so können wir uns das mit Gott vorstellen. Wir sind seine Kinder und er will trotzdem Freundschaft mit uns pflegen. Und ich habe gedacht, um dem mal so ein bisschen nachzugehen und zu gucken, okay, wie prägt das denn meine Beziehung zu Gott und was heißt das denn, wenn ich in einer Freundschaft mit Gott lebe, habe ich gedacht, ja, gucken wir uns am besten mal an, was so Kennzeichen einer guten Freundschaft sind. Und ich musste mich natürlich wieder reduzieren, ne? Klar, ich hätte jetzt auch 27 Punkte machen können, habe ich nicht, habe nur 26 gemacht. Nein, ist nicht wahr, ich weiß nicht, wenige. Ich habe wirklich einige wenige Kennzeichen, die ich mal so von menschlicher Freundschaft und dann eben auch auf die Freundschaft mit Gott übertrage. Also, in einer guten Freundschaft geht es um mehr als um Sympathie. Und es geht auch um mehr als, ja, wir machen mal was zusammen. So, sondern in einer guten Freundschaft verbinden sich wirklich zwei Herzen und begegnen sich auf einer tieferen Ebene. Und sie tun das, weil irgendwas an dem anderen, was ihm wichtig ist, an seinen Werten, an seinen Zielen, an seiner Art, die Welt zu sehen oder so, irgendwas davon bringt in dem Herzen des anderen was zum Klingen, also stößt da auf Resonanz. Und es kann wirklich sein, dass Freunde so auf den ersten und zweiten und dritten Blick grundverschieden sind, von ihrer Persönlichkeit her, von ihrer Begabung her, von ihren Lebensumständen. Und trotzdem fühlen sie sich tief miteinander verbunden. Kann man so sagen, sie haben irgendwie ein und denselben Herzschlag. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass euch jemand begegnet ist und ihr habt ihn näher kennengelernt. Also jetzt abgesehen auch vom Partner, aber jetzt so Freunde. Und ihr habt dann gemerkt so, ja, wir sind sehr verschieden, aber es gibt da ein starkes Band zwischen uns. Und das mit den grundverschiedenen Freunden, da gibt es auch ein super gutes Beispiel im Alten Testament. Das ist nämlich die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und als die beiden sich kennengelernt haben, da war Saul, der Vater von Jonathan, ja, König, also der erste König von Israel. Und es war klar, dass also Jonathan auch irgendwann seine Nachfolge antreten wird. Der war also ein Königssohn, ist entsprechend aufgewachsen. Und der David, der war der Sohn von Isai. Und Isai, das war ein Mann, der hatte Schafherden. Und David hat die Schafherden seines Vaters gehütet. Also sein Alltag sah so ein bisschen anders aus als der Alltag von Jonathan. Aber als die beiden sich kennengelernt haben, haben sie sich trotzdem sofort freundschaftlich miteinander verbunden und sie wurden wirklich beste Freunde. Und es bleibt so ein Stück Geheimnis, wie das so genau passiert, warum gewisse Menschen irgendwie Freunde werden. Aber in einer Herzensbeziehung lassen Freunde sich einander ins Herz schauen. Und sie vertrauen dem anderen. Und sie wollen auch bei dem anderen ins Herz gucken. Warum? Weil sie wollen den anderen wirklich kennenlernen. Sie wollen wissen, wie der tickt, was in ihm vorgeht, was ihm wichtig ist, worüber er gerade nachdenkt. Und in solch einer Beziehung, da wünsche ich mir, dass das Leben meines Freundes, meiner Freundin sich entfaltet. Und was auch immer ich dazu beitragen kann, das werde ich auch tun. Und jetzt ist die Frage, möchtest du Gott wirklich kennenlernen? Also interessiert dich, was Gott auf dem Herzen liegt? Und eine Frage zum persönlichen Weiterdenken, wenn zwei Freunde, also zwei Menschen, die grundverschieden sind, ihr Herz in einer Freundschaft verbinden können, was heißt das dann wohl für die Freundschaft mit Gott? Und das Zweite, ich habe es eben schon kurz angesprochen, ist das Vertrauen. Vertrauen ist ja das A und O in jeder Beziehung. Und normalerweise ist es auch so, in einer Freundschaft wächst im Laufe der Freundschaft auch das Vertrauen, wie ja auch die Freundschaft tiefer und intensiver wird, wenn wir sie pflegen. Aber zunächst mal, wenn ich einen anderen kennenlerne, bringe ich ihm ja so ein Maß an Vertrauen schon entgegen, quasi als Vorschuss. Na, man spricht ja auch davon, jemandem sein Vertrauen zu schenken. Das investiere ich erstmal. Und inwieweit der andere dann sich dieses Vertrauens sozusagen auch würdig erweist, ja, und entsprechend damit umgeht, das erfahre ich dann natürlich in der Freundschaft, also je länger wir auch Beziehung pflegen. So, ich kann mir dann halt schon vorstellen, so wie ich den anderen vielleicht kennengelernt habe, wie ich ihn erlebe, in seinem Umgang mit Ehepartner, mit Familie, mit anderen Freunden und so, dass er vertrauenswürdig ist. Aber diese Erfahrung an sich kann ich ja erst machen, wenn ich mich erstmal auf eine Beziehung einlasse. Und mit diesen guten Erfahrungen, die ich dann mache, wächst natürlich auch das Vertrauen zu dieser Person. Und beides kann sehr wohltuend sein. Also einmal finde ich es toll, dass ich Freundinnen habe, denen ich wirklich absolut vertrauen kann und wo ich weiß, wenn ich sage, das bleibt jetzt bitte unter uns, dann bleibt das auch unter uns. Ich finde es aber auch toll, Freundinnen zu haben, die auch mir vertrauen und die mir Dinge anvertrauen, wo ich weiß, das vertrauen sie nicht jedem so an. Und entsprechend gehe ich eben auch damit um. Und da gibt es ein Zitat zu, ach, Matthias Claudius, genau. Der hat mal gesagt, die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man ihm sein Vertrauen schenkt. Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man ihm sein Vertrauen schenkt. Und Jesus bringt jetzt seinen Nachfolgern auch dieses Vertrauen entgegen. Er betrachtet sie eben nicht als seine Diener, sondern als seine Freunde. In älteren Bibelübersetzungen wird gesagt, ich bezeichne euch nicht mehr als meine Knechte. Das war auch schon, also Diener, Knechte damals, war durchaus auch schon ein Vertrauensverhältnis. Also den Knechten wurde auch schon viel anvertraut, aber eben im Rahmen ihrer Aufgaben. Und die mussten halt jetzt auch nicht alles wissen. Und Jesus zieht aber seine Nachfolger wirklich ganz ins Vertrauen. Er lässt sie quasi in sein Herz schauen. Und das sagt er ja auch. Also einem Diener vertraut man nicht alles an, aber einem Freund vertraue ich an, was ich vorhabe. Und das tue ich eben auch mit euch. Und er lässt sie teilhaben an dem, was er empfindet, wie er die Welt sieht, welche Absichten er mit dieser Welt hat und so. Also er will wirklich sein Herz mit uns teilen. Und das ist eben etwas völlig anderes als so ein Dienstverhältnis, egal wie vertrauensvoll und gut dieses Dienstverhältnis ist. Aber da muss ich über einen gewissen Bereich Bescheid wissen und werde ins Vertrauen gezogen. Das kann auch ein großer Bereich sein, aber ich muss nicht alles wissen, was mein Arbeitgeber oder Chef da jetzt irgendwie was in dem vorgeht und so. Ja, Jesus sieht dich als einen Freund, als eine Freundin, als eine Person, der er sein Vertrauen schenkt. Wie siehst du Jesus? Gute Freunde hören aufeinander. Also es ist ihnen nicht egal, was der andere sagt zu dem, was sie gerade erleben oder planen, vorhaben, die Ideen, die ihnen da gerade im Kopf rumschwirren, das, was sie da gerade entscheiden. Und oft fragen sie sich auch gegenseitig, was sagst du dazu oder wie findest du das? Kannst du dir das vorstellen für mich oder findest du das gut oder findest du das blöd, würdest du das machen und so. Und Jesus bezieht seine Jünger ja auch in seine Überlegungen ein. Jetzt sagt er allerdings an dieser Stelle, und das könnte man gut falsch verstehen, er sagt an dieser Stelle, und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, oder hier in der neuen Genfer Übersetzung heißt, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das könnten wir natürlich jetzt so als Bedingungen hören, ne? So als Forderung oder so, ja fast schon wie so ein eingeschnapptes Grundschulkind, ne? Nee, wenn du jetzt aber nicht machst, was ich dir sage, dann bist du aber nicht mehr mein bester Freund. Also so verstehe ich das hier halt nicht, ne? Es ist wirklich ein Kennzeichen einer reifen, erwachsenen Freundschaft, dass mir auch das Wort des anderen wichtig ist. Also manchmal merkt man das auch, wie eng Menschen in einer Freundschaft miteinander verbunden sind, weil wenn sie von ihren Überlegungen erzählen, von dem, was sie vorhaben, dann erwähnen sie oft auch den Namen des anderen und sagen, ja, mit, ne, ich nenne mal jetzt eine meiner Freunde, mit Christina habe ich auch schon darüber gesprochen, die meint la 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 oder hatte noch diese oder jene Idee. Also da spürt man dann so eine Verbindung und wie sehr die Freunde die Meinung des jeweils anderen schätzen. Meine engen Freundinnen dürfen in mein Leben reinsprechen, weil ich weiß, dass sie mich lieben und ich vertraue ihnen. Und sie sind nah genug an mir dran, um mich gut genug zu kennen und Dinge auch gut einschätzen zu können. Sie haben aber gleichzeitig auch den notwendigen Abstand, um Dinge klarer zu sehen, ne? Als ich, wenn ich in einer Situation gerade drin stecke, dann ist das ja manchmal mit der klaren Sicht so eine Sache. Und wenn so eine Freundin mir was sagt, was unangenehm ist oder wehtut, wenn sie mich vielleicht zurechtweist, dann tut sie das nicht, weil sie mich verletzen will, sondern weil sie mir helfen will und weil sie mich schützen will. Das kann natürlich trotzdem wehtun, ne? Keine Frage. Und manchmal zucke ich auch erstmal zurück. Aber ich will es trotzdem auch annehmen. Und ich habe dazu einen coolen Vers entdeckt in den Sprüchen. Hat sich jemand von euch mal die Sprüche schon mal intensiver durchgelesen, also diese Spruchsammlung in der Bibel? Da, ja, also da sind ja so großartige Dinge zu entdecken. Und in Sprüche 27, Vers 6 steht, ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einem wehtut. Aber die überschwänglichen Küsse eines Feindes sind verlogen. Aha. Also, wir tun gut daran, auf gute Freunde auch wirklich zu hören. denn sie wollen auch Gutes für unser Leben. Und es kommt euch vielleicht komisch vor, aber manchmal wissen die Freunde es wirklich besser als man selbst. Ne? Und Jesus weiß auf jeden Fall besser als wir, was gut ist. Und lieben tut er uns sowieso. Und wie wäre es denn, wenn Jesus dir das nächste Mal etwas Unangenehmes, etwas Unbequemes sagt, dass du es nicht als Rüge oder irgendwie als Forderung siehst, sondern wirklich als Zeichen der freundschaftlichen Fürsorge Gottes, dass du das auch annimmst. Du kannst auch erstmal meckern und knatschen, hält er ja auch aus, ne? Wie Freunde das ja auch aushalten. Und gute Freunde ermutigen einander. Dazu nochmal ein Zitat: Das Schönste an einer Freundschaft ist nicht die ausgestreckte Hand, das freundliche Lächeln oder der menschliche Kontakt, sondern das erhebende Gefühl, jemanden zu haben, der an einen glaubt und der einem sein Vertrauen schenkt. Ja, Freunde wünschen sich, dass der andere sein Potenzial entfaltet, dass sein Leben aufblüht. Und sie halten auch Ausschau nach dem, was sie Tolles auch an Begabungen im Leben des Freundes entdecken. Und manchmal hat derjenige das selbst nicht so im Blick. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Wenn man was hat, was durchaus eine Begabung ist, aber man selbst kennt es ja nicht anders und für einen ist das so normal. Und dann ist es manchmal, man denkt manchmal auch so, ja, das ist doch bei jedem so. Nee, ist es nicht. Und dann ist es auch gut, wenn Freunde einmal darauf aufmerksam machen, was sie wirklich an Begabungen auch sehen. Und ja, wo sie vielleicht auch sagen, hier, guck doch mal, das kannst du doch noch mal, da kannst du noch mal dazulernen, das kannst du entfalten und einsetzen und so. Also Freunde ermutigen einander und sie fordern sich gegenseitig auch heraus, ihr Potenzial einzusetzen und weiterzuentwickeln und auch mal Neues zu wagen. Freunde entwickeln Träume füreinander und sie denken groß füreinander und voneinander. Und sie tun, was sie können, um den anderen auch zu unterstützen und den Rücken frei zu halten, weil sie sich wirklich wünschen, dass das Leben des anderen sich entfaltet und er auch in seine Berufung hineinkommt. Und wenn meine Freundinnen Erfolge feiern, ey, dann hab ein Loch im Bauch vor Freude, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also es ist wirklich, das feiern wir zusammen. Da habe ich so ein Späßchen, ja? Und wenn aber eine Freundin leidet und wenn sie hinfällt, ja, dann bin ich auch da und dann leide ich mit und dann helfe ich ihr auf und dann bin ich da, ja? Es stärkt einfach den Rücken und es beflügelt ungemein, wenn wir gute Freunde haben, die unsere Möglichkeiten sehen, die uns was zutrauen und die uns helfen, eben unserer Berufung entsprechend zu leben. Und Gott ist dein Freund. Er denkt groß von dir und er wünscht sich von Herzen, dass dein Leben sich entfaltet. Kann man was an dieser schwankenden Lautstärke tun? Ich möchte euch nicht ständig so anschreien. Danke. Ja, und Freunde sind füreinander da. Also Freundschaft bedeutet, dass ich am Leben des anderen teilhabe. Ich habe Freundinnen, die sehe ich super selten, aber ich weiß trotzdem, was in deren Leben gerade los ist. Also, dass wir Anteil aneinander nehmen, dass wir füreinander da sind und füreinander einstehen, komme was wolle. Und genau das spricht Jesus ja auch seinen Nachfolgern zu. Er sagt, ich bin an deiner Seite. Ich bin für dich da. Ich bin dein Freund, komme was wolle. Ich bin für dich. Mit Freunden hast du verlässliche Partner an der Seite. Freunde sind auch da, wenn du gerade mal nicht oben auf bist. Nicht so unterhaltsam, nicht so lustig, nicht so, keine Ahnung, mitreißend oder kreativ oder was weiß ich was. Sie immer an dir schätzen, also nicht so wie sonst. Sondern auch wenn du mal ganz unten bist, wenn du fertig bist, wenn du bedürftig bist, wenn du nichts geben kannst und wenn es einen langen Atem braucht, um dich zu begleiten, auch dann sind gute Freunde da. Daran erkennt man sie auch, weil die sind immer noch da, wenn alle anderen schon weg sind. Und das gilt eben auch, wenn der Freund, die Freundin die Schwierigkeiten, in denen sie gerade steckt, selbst zu verantworten hat. Das kommt ja auch in diesem Lied, was wir eingespielt haben, gut raus. Na, ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ich lasse doch meine Freundin nicht fallen, weil sie Mist gebaut hat. Weil sie einen guten Rat von mir in den Wind geschlagen hat oder weil sie Schuld auf sich geladen hat. Deshalb kündige ich ihr doch nicht die Freundschaft. Aber wisst ihr was? Manche Christen denken so von Gott. Die denken, also bei dem, was ich da getan habe, kann ich Gott nicht mehr unter die Augen treten. Also bei dem, nee. Also was mir da jetzt passiert ist, was ich da jetzt wieder nicht hingekriegt habe, schon zum wiederholten Mal, naja, ist doch klar, dass Gott mich jetzt fallen lässt. Und er spricht es uns noch zu. Guckt in eure Bibeln. Er spricht es durch die ganze Bibel hindurch zu, dass genau dafür ja Jesus ans Kreuz gegangen ist, für das, was du dir selbst nicht vergeben kannst. Für das, was immer wieder hochkommt. Dass du hingehen kannst, dass du es loslassen kannst und dass du befreit mit ihm weiter leben kannst. Aber er lässt dich nicht fallen. Hätte er dich fallen lassen wollen, dann hätte Jesus sich das Kreuz ersparen können. Hätte keinen Sinn gemacht. Und sie bringen Opfer füreinander. Ich glaube, das ist schon das letzte Kennzeichen. Habt ihr gemerkt, wie kurz ich mich fasse heute? Ich möchte mal kurz auf David und Jonathan zurückkommen. Also, Jonathan hatte einen Traum für Davids Leben. Und er hat geglaubt, dass David diesen Traum tatsächlich leben kann. Und Jonathan war bereit, dafür große Opfer zu bringen. Und er ist zurückgetreten, damit David diese Verheißung Gottes wirklich ergreifen kann. Als sie sich kennengelernt haben, 1. Samuel 18 wird das beschrieben, da gibt Jonathan David seine Sachen, also seine Kleidung, seine Rüstung, sein Schwert und seinen Bogen. Und damit macht er klar, obwohl ich der Nächste in der Erbfolge des Thrones bin, glaube ich, dass du der Mann bist, der nach Gottes Plan der nächste König von Israel werden soll. Jonathan hatte einen berechtigten Anspruch auf den Thron, aber er war überzeugt, dass David der Mann Gottes dafür war. Und er hat verzichtet, um David zu unterstützen. Jonathan hatte einen Traum für Davids Leben. Und der hat ihn selbst viel gekostet, aber er war bereit, dieses Opfer zu bringen und den Preis zu bezahlen. Ich weiß nicht, welche Opfer du schon für deine Freunde gebracht hast. Ob du schon mal auf den Königsthron verzichtet hast, weiß ich nicht. Aber vielleicht auf etwas, was sich so ähnlich angefühlt hat. Vielleicht bist du an einer Stelle zurückgetreten, damit das Leben deines Freundes, deiner Freundin sich entfalten kann und das hat dich wirklich was gekostet. Vielleicht hast du einen Freund zu einem Wohnortwechsel ermutigt, auch wenn du ihn lieber weiterhin in deiner Nähe hättest. Eine meiner engsten Freundinnen ist vorletztes Jahr wieder nach Brasilien gegangen. Sie hat schon mal 15 Jahre dort gelebt als Missionarin, war dann einige Jahre wieder in Deutschland, in Marburg und genau, und lange Zeit war nicht klar, ob es für sie nochmal zurückgehen kann nach Brasilien oder ob sie vielleicht ganz hier bleibt. Keine Frage, ich habe das sehr genossen, sie wieder hier in Deutschland zu haben, weil Marburg ist schon näher an Oberhausen als Dourados in Brasilien. Das ist jetzt einfach so. Und wir haben uns in der Zeit auch öfter sehen können als jetzt. Ja, und es war schon so ein bisschen auch Opfer für mich, sie wieder ziehen zu lassen. Aber ich habe es getan, weil ich weiß, wie sehr sie sich darüber gefreut hat und wie sehr sie sich das gewünscht hat, dass sie nochmal als Missionarin wieder nach Brasilien kann. Und ich habe mit für sie gebetet, dass Gott ihr da nochmal eine Möglichkeit eröffnet. Und ich bin total begeistert, dass er das getan hat. Weil allein diese Geschichte und diese Entwicklung dahin und das so mitzubekommen, das ist so ermutigend für mich. Also manchmal verzichten wir halt auf etwas, um den anderen auch freizusetzen. Vielleicht verzichtest du auf Freizeit, um deinem Freund, deiner Freundin mal ganz praktisch zu helfen, den Rücken freizuhalten für eine neue Ausbildung oder irgendwas anderes. Vielleicht opferst du entspannte Zeit, weil dein Freund gerade eine ganz schwere Phase durchmacht und der Weg vielleicht auch sehr lang ist, auf dem du ihn begleitest. Vielleicht verzichtest du auf gemeinsame Zeit, gemeinsame Unternehmungen mit einem Freund, einer Freundin, damit sie auch andere wichtige Beziehungen knüpfen und pflegen können. Und so weiter. Also es gibt ja ganz viele vorstellbare Situationen, in denen man etwas opfert, um einen Freund zu unterstützen und freizusetzen. Das größte Opfer von allen hat Jesus gebracht, als er ans Kreuz gegangen ist, als er sich hat umbringen lassen, als er den Tod durchschritten hat. Und warum hat er das getan? Weil er dich liebt. Und er sagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Jesus liebt dich. Er ist der Auferstandene, der Herr über alles. Und dieser lebendige, allmächtige Gott will sich in einer Freundschaft mit dir verbinden. Er will sein Herz mit dir teilen, in einer Herzensbeziehung mit dir leben, auf Augenhöhe, von Freund zu Freund. Ich nenne euch nicht mehr meine Diener, ich nenne euch meine Freunde, sagt Jesus. Und weshalb tut er das? Weil seine Jünger so toll sind, so clever, so besonders, weil sie ihn immer so toll verstanden haben sofort und alles bestens auf die Reihe bekommen haben? Nein. Jesus tut das, weil er und der Vater im Himmel es so entschieden haben, aus Liebe. Und genau so bietet er auch uns heute seine Freundschaft an. Nicht, weil wir so toll sind, so clever, so besonders, weil wir so viel leisten, weil wir ihn immer sofort verstehen und alles so ganz besonders großartig auf die Reihe kriegen, sondern weil Jesus und der Vater im Himmel es so entschieden haben. Aus Liebe. Jesus hat sein Leben hergegeben und wenn wir ihm nachfolgen, dann bezeichnet er uns nicht als seine Diener, sondern als seine Freunde. Du darfst ein Freund Gottes sein, eine Freundin Gottes. Und Jesus, wer ist er für dich? Er streckt dir die Hand entgegen und du musst da wirklich nur diese Hand ergreifen und du darfst leben. In der Freundschaft mit Gott, mit dem Besten, allerbesten Freunde an deiner Seite. Amen. Lieber Herr, danke, dass du uns so begegnest, wie du das tust. Danke für deine Liebe, die wir nicht fassen können, die wir aber im Glauben annehmen dürfen. Danke, dass du uns begegnest als Freund auf Augenhöhe, dass du uns ganz nah kommst. Danke, dass wir in einer vertrauensvollen Beziehung mit dir leben können. Danke, dass du auch weißt, welche Erfahrungen wir so gemacht haben und was so unser Bild von dir geprägt hat und wo es da so Schräglagen gibt. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst, wie du uns siehst, wie du mit uns leben willst. Und danke auch, dass du uns Menschen an die Seite stellst, mit denen wir gemeinsam unterwegs sein können. Und wenn wir Sehnsucht auch nach Freunden haben und diese Freunde noch nicht so entdeckt haben, dann bitte ich dich, dass du uns die Augen öffnest für Menschen in unserem Umfeld, die wir vielleicht gar nicht sehen oder noch nicht sehen und dass du uns den Mut schenkst, wirklich gute Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Und danke, dass du der beste aller besten Freunde bist, dass du uns niemals fallen lässt, dass du für uns bist und wir uns in jeder Situation ganz und gar auf dich verlassen dürfen. Und danke, dass du auch dein Herz mit uns teilen willst. Lass uns leben als deine Freunde mit diesem Vertrauen. Und ja, danke einfach, dass du da bist, dass du uns begegnest. Lass deine Liebe durch uns hindurchstrahlen auf die Menschen um uns her, dass viele dich kennenlernen und ja, in dir ihr Zuhause finden. Eine Beziehung, die für dieses Leben gilt und weit darüber hinaus. Amen.